Hallo und herzlich willkommen zum ersten P2P-Café des Jahres 2025, zumindest das erste, was wir jetzt aufnehmen. Ihr habt ja schon eins gehört. Und wir starten heute endlich mal wieder mit einem Gast aus unserer Community, der sich, soweit ich das verstanden habe, über unser Kontaktformular gemeldet hat. Herzlich willkommen und frohes neues Jahr nochmal, Florian.
Ja, korrekt. Ich habe mich über das Kontaktformular beworben, nachdem du ja öfters mal aufgerufen hast, dass sich Leute bewerben können. Und ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Ja, super. Ja, voll cool. Endlich hat das mal funktioniert. Und wenn ihr da draußen auch mal Lust habt, mit dabei zu sein, dann schaut einfach in die Shownotes und füllt die kurze Google-Umfrage aus. Und wir melden uns dann bei euch. Hat ja bei Florian auch geklappt. Und dann, ja, machen wir ein P2P-Café zusammen. Und natürlich ist heute auch der Thomas wieder anwesend. Hi Thomas, bist du gut ins neue Jahr gestartet und hast endlich angefangen zu rauchen? Oder was waren deine Neujahrsvorsätze?
Ja, meine Vorsätze waren Rauchen und Saufen. Herzlich willkommen, gutes Neues allerseits. Natürlich nicht. Ich habe weder mit Alkohol das neue Jahr begrüßt. Na gut, ein bisschen Rauch gab's, weil wir von weit weg zwar die Böller gesehen haben, aber dann beim Rückweg durch den ganzen Rauch mussten. Aber das war's dann auch mit Rauch für dieses Jahr, hoffe ich doch.
Okay, ja, bei uns war ja richtig Krieg hier in dem Village, wo wir wohnen. Ich bin das erste Mal seit 10 Jahren zu Hause gewesen, aber es war ganz sicherlich auch das letzte Mal. Also eine Stunde war hier Ausnahmezustand.
Ja, ist manchmal ganz gut, auf ein kleines Dorf zu gehen. Da war es wenigstens nur eine gute halbe Stunde, aber das hat mir auch schon wieder gereicht.
Florian, wie war's in Braunschweig? Du kommst aus Braunschweig, ne?
Ja, ich war ganz ruhig zu Hause. Also hier bei mir in der Straße war es recht wenig, aber ich habe dann schon gelesen, also es waren, glaube ich, 3 Tonnen Müll, die in der Stadt rumlagen und das war wohl recht viel dort.
Ja, und ich glaube, jeder hat ja auch die Videos aus Berlin gesehen, wo ihr irgendwelche Leute mit Raketen Häuser beschossen haben. Das ja, ist schon echt krass. Naja.
Können wir wohl nicht mitreden und wollen wir auch nicht mitreden.
Nee, genau. Das Thema schneiden wir nicht an. Wir kommen jetzt erstmal zu unseren News, bevor wir zu Florian kommen und zu seinen Themen. Florian, du kannst natürlich hier mitreden, mitdiskutieren oder wir binden dich auch mit ein. Und Thomas, du kannst mal mit deinen News starten, wenn du welche hast.
Auf jeden Fall habe ich welche mitgebracht. Ich habe ja vor kurzem meinen Heavy Finance Green Loan Bringschuld eingelöst. Das war immer mal wieder Thema, dass ich mal zu den Green Loans ein bisschen mehr recherchieren und ja, berichten soll. Habe ich gemacht, ich habe mir die Dinger nochmal genauer angeschaut. Ja, zu einem Videoblogbeitrag. Und man kann eigentlich sagen, es ist immer noch nicht entschieden, ob sie erfolgreich sein werden, weil die Zertifizierung noch nicht da ist, hat sich alles verzögert. Ich bin guter Dinge, natürlich ist Heavy Finance noch besserer Dinge als ich. Und ja, investiere fleißig in die Teile, wenn es interessiert. Link ist in den Shownotes. Genau, ich weiß gar nicht, Lars, du bist auch bei Heavy Finance investiert, aber die Green Loans, die interessieren dich ja mal so gar nicht, ne?
Genau, ich bin bei Heavy Finance, aber Green Loans, nee, die habe ich weggelassen. Das sind ja tendenziell die Loans, wo man ja Geld reingibt und nichts rausbekommt. Das ist jetzt nicht so mein Style. Kann ich auch bei Bullride investieren.
Ja, okay, das ist wie zocken, weißt du? Für mich ist es eine kleine Wette, die, wenn sie aufgeht, ist schön. Und wenn nicht, dann sind es 0% oder bei den neueren immerhin Euribor plus 1,5%. Was sind, Florian, bei dir?
Nee, Heavy Finance habe ich außen vor gelassen. Ich habe Lande bevorzugt und war dort mal investiert.
Warst mal, ne? Dann können wir ja später darauf zurückkommen, warum du mal warst und nicht mehr bist. Immer schön. Lande ist ja eine Lieblingsplattform vom Lars.
Auf jeden Fall.
Von daher musst du natürlich dann begründen, ne? Warum du nicht mehr bei Lars Lieblingsplattform bist. Das zu den Green Loans und dann das zweite, wo ich gerade an der Mache bin, da bin ich noch nicht ganz durch. Ne? Das ist dann das nächste, was kommt, ist meine P2P-Strategie 2025. Da möchte ich mein Portfolio, ich habe ja schon immer mal zwischendurch auch berichtet, ich möchte ja mein Portfolio ein bisschen umstrukturieren. Eins der Themen für mich ist jetzt, dass Cashflow entstehen soll bei manchen Plattformen, also nicht Cashflow in Form von, ich schütte das aus und verwerte es, aber ich möchte halt, dass mal Geld abgezogen wird von ein paar Plattformen. Die erste, die ich ja genutzt habe dazu, war Finbi. Da bin ich jetzt ja auch so, dass ich Ende des Monats die erste Mal die 100 Euro, die berühmten, abziehe. Das ist voll die Plattform. Und also Thema Cashflow ist dabei, da möchte ich mir noch eine weitere ausgucken dieses Jahr, da vielleicht sogar 2, da bin ich noch so ein bisschen unentschieden. Dann habe ich das Thema Rendite, also das wird weiterhin bei mir ein Thema bleiben, Rendite. Das ist einfach was, wo ich wichtig finde. Auf der Grundlage werde ich auch ein paar Engagements bei P2P-Plattformen runterfahren. Also Bondora wird durch die Steuernachzahlung, die kommen wird, noch eher schrumpfen. Dann ist das schon mal ein Haken dran. Aber auch ein paar andere Plattformen stehen da auf dem Prüfstand. Und das Thema Qualität habe ich auch noch für mich, wo ich nochmal genau drauf gucken will. Da ist natürlich der erste Punkt der Regulierung. Für mich ist es ein Qualitätskriterium. Ich weiß, andere sehen das nicht so. Bei dir, Lars, ist es ja auch nicht ganz so wichtig.
Ja.
Bei mir ist schon ein wichtigerer Punkt und noch ein bisschen ein paar andere Kriterien. Und sind die 3 Sachen, die wollte ich halt mal zusammen packen und eigentlich erstmal nur für mich klar werden. Aber dann, wenn Micha für mich das schon aufschreibt, dann kann ich es ja auch für die Welt draußen machen.
Genau, völlig, völlig uneigennützig, wie du bist, kannst du das natürlich dann für alle machen. Ja.
Ich teile das dann mit euch da draußen.
Genau, wenn wir schon bei den Strategien für 2025 sind, wie schaut es denn, wie war es denn mit deiner Rendite zum Jahresabschluss? Jetzt haben wir hier drei P2P-Investoren, wäre mal ganz cool, wenn wir ein paar Zahlen hätten, auch für die Community.
Ja, dazu müsst ihr jetzt Portfolio Performance aufmachen und zu gucken.
Also, das weißt du nicht aus dem Kopf?
Nee, zweistellig war es, glaube ich. Ja, ich glaube, ich habe es gerade so geschafft, zweistellig zu sein.
Ja, ja, das war es bei mir auch.
Berechne doch mal du von deiner, Florian, dann gucke ich mal in der Zwischenzeit.
Es müsste irgendwo so um die 10, etwas über 10% waren. Es war jetzt das zweite Jahr hintereinander über 10%. Damit bin ich dann auch recht zufrieden.
Okay, ja.
10,25.
Okay, ich habe 10,4%. Also dann haben wir ja schon einen ganz schönen Richtwert. Also 10% bei P2P, das sollte wohl vielleicht nicht problemlos möglich sein, aber zumindest möglich sein.
Sagen wir mal, die Cashbacks in den letzten Monaten, die haben da schon nochmal geholfen, nochmal einen guten Schluck dazu zu nehmen.
Definitiv.
Das wird nicht immer so sein. Die Jahre davor sahen ja auch nicht schlecht aus.
Nee.
Genau. Lars, was ist bei dir Neues?
Ja, neue Jahr ist ja gestartet. 10,4% hatte ich ja gerade gesagt. Und bei mir geht es auch im neuen Jahr eigentlich primär um den Cashflow. Nicht nur aus P2P-Krediten, natürlich aus anderen Anlageklassen. Ich habe jetzt das Jahr 2024 mit 17% insgesamt abgeschlossen. Und ich will ja auch wieder ein bisschen aktiver werden im Bereich Krypto und DeFi und den ganzen Kram, nachdem wir jetzt das P2P-Café mit Ronald hatten. Und ja, da habe ich meine Tagesgeldreserve jetzt vor kurzem tatsächlich auf Aave geschoben, wo ich jetzt rund 10%, je nach Tagesform des Marktes, in USDC bekomme. Das war auch alles ganz easy, aber mal schauen. Ist auf jeden Fall, fühlt sich irgendwie besser an als 3% bei Trade Republic, wo es jetzt sonst immer lag. Und ja, de facto habe ich diese Notreserve noch niemals angefasst. Und wollen wir mal schauen, ob ich die überhaupt jemals brauche. Aber da kann sie natürlich ein bisschen schneller wachsen als woanders. Inflation muss ja auch immer mit einberechnet werden. Und daher muss ich dann da erstmal die nächsten Jahre nichts mehr machen. Bin ich mal gespannt, wie das Thema da weitergeht.
Ja, bin ich auch gespannt. Wobei das dann natürlich schon so ein bisschen sich ja tagesmäßig so verändert dort, ne? Also du hast ja, gestartet haben wir ja beim Ronald noch, weiß ich noch, wo wir drüber gesprochen haben, mit 11-12% oder so. Da ist auf jeden Fall zweistellig.
Und 18 war es sogar mal.
Ja.
Die letzten Monate.
Und jetzt sind wir runter auf unter 10% auf jeden Fall. Also ich glaube auf 6-7% war es mal zwischendurch sogar. Also du kannst halt einfach nicht garantieren, was dabei rausfällt am Schluss.
Nee, du kannst es ganz gut am Markt sehen. Also wenn es bei den Kryptos hochgeht, dann geht meistens auch der Zins hoch und in die andere Richtung, ja, dann eben, wenn der Markt runtergeht. Das kann man, glaube ich, so sagen. Das ist zumindest meine Beobachtung.
Ja.
Aber wenn sich das so irgendwie bei 7-8% einpendelt, dann US-Dollar, dann ist das schon eine ganz nette Sache.
Ja, es ist auf jeden Fall, wenn das so gut weiterläuft, besser als Bondora Go & Grow.
Und könnte man sagen, ja.
Und wenn wir jetzt darauf vertrauen, dass die Protokolle vernünftig sind, ist das Risiko, würde ich ja fast sagen, ein Ticken geringer.
Ja, da wollen wir mal gucken. Ich sehe das auch so, aber weißt ja bei Kryptos in den Kommentaren, dass es da wieder eskaliert.
Ja, nee, genau. Also natürlich, wir gleich hier den Disclaimer schon raus. Das ist ja nur unsere Idee, dann wie wir denken, dass es so hinhaut. Aber genau, wissen tun wir es erst, wenn es schief geht. Das ist nichts.
Genau, das ist sowieso keine Krypto-Folge. Und ich glaube, Florian, du bist sowieso gar nicht in Kryptos investiert, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ganz marginal, 1-2%. Ich habe meinen Bitcoin-Anteil, habe ich dieses Jahr verkauft, als er beim All-Time-High war. Gut, jetzt im Nachhinein ist er natürlich noch weiter gestiegen, also All-Time-High bei 60.000. Aber ich bin jetzt da so raus, dass ich ein bisschen Gewinn mitgenommen habe und jetzt ist es kein eigenes Geld mehr da drin. Ich habe zu Krypto-Hochzeiten, Crypto.com, hatte ich die kleine Kreditkarte für 350 Euro und immer mal so ein bisschen ausprobiert, aber es ist an meinem Gesamtportfolio sind es nur 1-2%.
Oh ja.
Hm. Ja, das meistens wächst das ja schneller als der Rest, von daher könnte es ja auch noch mehr werden, ganz automatisch, ohne dass du viel dabei machen musst. Und zumindest ist es so bei mir. Ich habe Bitcoin jetzt auch nicht so oft nachgekauft und trotzdem steigt es schneller als alles andere. Ja, gut. Dann habe ich auf jeden Fall noch ein Thema aus dem Bereich P2P. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Ländermarket hat ja jetzt seine eCSP-Lizenz bekommen. Und ich weiß nicht, Thomas, du bist ja bei Ländermarket auch ein bisschen drin. Hast du verstanden, wieso die das bekommen haben oder wofür das jetzt gut sein soll, genau? Weil eigentlich ist es ja, also ist jetzt, so weiß ich das, dass es eigentlich für Konsumkredite überhaupt gar keinen Sinn macht, sondern dass das eine Lizenz für Crowdfunding-Plattformen sind und die halt auch entsprechende Infrastruktur mitbringen müssen. Und beides hat Ländermarket aus meiner Sicht nicht. Also warum haben die diese Lizenz bekommen und wozu das Ganze?
Nee, da bin ich auch überfragt. Also ich habe tatsächlich die 500 Euro wieder reingeworfen, die man letztens gebraucht hat. Und da waren das jetzt sogar fast 50 Euro Cashbacks.
Genau, habe ich auch genommen.
Genau, ja. das konnte ich nicht widerstehen. Und viel mehr habe ich mich mit Ländermarke gar nicht beschäftigt. Mit, oh mein Gott, wenn die jetzt reguliert sind, dann muss ich sie ja in den Kanon der regulierten Plattform aufnehmen und wieder viel Geld hinschieben lassen.
Genau, das habe ich nämlich bei mir in der Tabelle auch gemacht, weil das jetzt als regulierte Plattform zählt. Und das tat schon irgendwie weh, weil irgendwie ist es halt,
fühlt sich
halt
falsch immer
noch Ländermarkt. Ja. Ja. Ja, genau.
Ja, aber spannend, da muss ich mich auch mal mit beschäftigen, tatsächlich. Ja. Waren die sind jetzt in Irland oder so weiterhin? Oder?
Ja, genau, die sind in Irland weiterhin. Die haben ja auch von der irischen Behörde da irgendwie diese Lizenz bekommen, so wie ich das verstanden habe. Also zumindest das sagte das dieser Blogartikel mit den drei Absätzen. Die Lizenz, die existiert auch tatsächlich. Also man kann das im Register nachgucken. Aber was genau das jetzt für Folgen hat für die Investoren oder auch für Ländermarket, wird daraus nicht ersichtlich. Ja. Gut, wir haben natürlich jetzt auch noch andere Plattformen in Irland, wie zum Beispiel Esketit. Da muss man sich jetzt auch fragen, gut, warum haben die jetzt keine Lizenz?
Ja.
So.
Ja. Vielleicht ziehen die ja nach. Wäre ja dann zu begrüßen. Aber mal sehen. Ich meine, das wäre schon interessant, rauszufinden, ob die Lizenz dann wenigstens verpflichtet, irgendwie bei der Bilanzierung oder solche Geschichten dann schneller und sauberer unterwegs zu sein. Wobei dann bilanzieren sie ja auch nur das, was auf der Plattform passiert und nicht, wie es den Kreditgebern hinter dran geht.
Tja, Spekulationen über Spekulationen. Oder Ländermarket startet jetzt richtig hart durch mit einem Crowdfunding-Marktplatz oder sowas. Ja, Crowdfunding.
Ja. Spannend, ja. Aber das ist ja das, was so ganz hier ausmacht, die Branche. Deswegen sind wir auch so gerne unterwegs. Bleibt spannend.
Ja, vor allem Ländermarket. Ich weiß nicht, Florian, du bist nicht bei Ländermarket oder bist du da auch?
Ländermarket habe ich komplett gemieden. Ich hatte Creditstar-Kredite auf Mintos und nach dieser Aktion, dass sie einfach gesagt haben, wir zahlen nicht mehr zurück, war Ländermarket dann auch komplett für mich gestorben. Aber ich war dort auch nie investiert.
Ja, ich erinnere mich noch an den Absatz, der in einem von ihren Quartalsberichten stand, wo sie ja gesagt haben, wir zahlen das dann zurück, wenn die Plattform, also Mintos, wieder richtig funktioniert.
Das war schon
was dann frech. Ja, glaube ich, 6 oder 9 Monate gedauert hat, bis sie das dann entsprechend zurückgezahlt haben mit einem Zahlungsplan. Ja, schon eine ganz strange Sache im Rückblick.
Aber bis jetzt sich unser Investment, also mein Investment, kann ich sagen, hat sich komplett gelohnt bei Ländermarket. Es war zwar
nervenaufreibend,
aber ich habe die 500 Euro sind auch nur rein Zinsen. Also die habe ich nicht aus eigenem Geld. Das wieder, also ist ja im Prinzip schon eigenes Geld, was man dann, auch wenn Zinsen weg sind, ist blöd. Aber wäre auch nicht so dramatisch dann.
Ja, wobei sind ja noch einige im Pending Payments Modus unterwegs. Einige wurden jetzt schon ausgezahlt. Uns sagt man ja nach, weil wir ja Finfluencer sind, dass wir eventuell da bevorzugt worden sind. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen, ob das wirklich so war.
Bei mir hat es auch sehr lange gedauert. Und eigentlich erst mit dem Wechsel von auf die 2.0. Und ich habe ja auch schon lange keinen Kontakt mehr. Ich glaube, so richtig zufrieden waren sie zumindest mit meiner Performance nimmer. Und daher weiß ich nicht, ob da ich wirklich ein Fleckchen da dran habe an meinem Account. Erscheint mir nicht so. Mein Autoinvest kriegt auch im Moment nichts. Und daher, nö.
Ja, sind wir gespannt. Aber ich glaube, die Stimmung, ich hatte ja letztens mal auch eine Umfrage in der Community gemacht, wie Ländermarket aktuell läuft. Und das war, glaube ich, fast zu 100% positiv in Sachen keine Pending Payments mehr. Also wenn wir jetzt von der neuen Plattform Ländermarket 2.0 sprechen, ist ja komplett intransparent, wie es jetzt bei der alten Plattform aussieht und wann da irgendwas zurückkommt oder wie viel da zurückgekommen ist.
Schon spannend, oder? Ich meine, die haben sich ja so richtig ruiniert letztes Jahr eigentlich noch, kann man sagen. Und Wenn das jetzt gut läuft für die, dann im halben Jahr, dreiviertel Jahr haben es alle vergessen und kann der Zug wieder losbrummen.
Ja, zumal es ja komplett intransparent ist. Also man sieht es ja auch nicht, dass es da irgendwelche Probleme gibt, es sei denn, man googelt ein bisschen und liest sich wirklich Berichte durch, dann stößt man vielleicht drauf, aber ansonsten bemerkst du es halt nicht. Also man kann, glaube ich, festhalten, Ländermarket ist wieder auf dem aufsteigenden Ast, so schlimm es ist.
Demnächst wird es bestimmt wieder Videos drüber geben.
Könnte durchaus sein, ja. Ja. Ich bin auch schon drauf und dran, wieder den Warnhinweis aus meinem Blogartikel rauszunehmen, aus meinem Tutorial, weil für die neue Plattform trifft das ja nicht mehr zu. Es ist ja nur noch Ländermarket 1.0 und da weiß man gar nicht, was Sache ist halt.
Ja, es gibt ja sogar noch mittlerweile wieder Kredite außerhalb von der Creditstar-Bubble. Also ich habe so ein paar Denarito oder wie sie heißen, oder die Nero, die Spanier, habe ich mir reingezogen als Warteposition, bis ich wieder abziehen darf. Also daher kann man sich nicht beklagen.
Nee, glaube ich auch nicht. Ja, Florian, auf jeden Fall hast du, glaube ich, keinen Fehler gemacht, die Plattform zu meiden, auch wenn dir da ein paar Zinsen entgangen sind, aber auf jeden Fall ist ja auch viel Stress entgangen.
Ja.
Ja. Gut, ich würde mal sagen, damit kommen wir jetzt langsam zu dir und deinen Themen. Vielleicht ganz zu Anfang stellst du dich einmal kurz vor, was du so machst, was du für ein Background hast und vielleicht auch, wie du zu den B2B-Krediten gekommen bist.
Ja, sehr gerne. Also ich bin 36 Jahre alt, ich komme aus Braunschweig, ich bin vom Beruf Softwareentwickler, ich bin Single, wohne zur Miete. Ganz kurz so mein Lebenslauf. Ich habe 2011 Wirtschaftsinformatik studiert als duales Studium und mit Bachelor abgeschlossen. Ich habe meine Ausbildung im öffentlichen Dienst gemacht bei einer Stadtverwaltung, also habe da auch mal ganz interessante Einblicke gehabt. Bin dann 2011 nach Braunschweig gezogen. und habe hier bis 2021 Volkswagen-Umfeld gearbeitet. Das ist ja gerade auch wieder ein sehr aktuelles Thema. Also da habe ich auch ein paar Einblicke bekommen. Habe nie direkt bei Volkswagen gearbeitet, immer über Dienstleister. Seit Corona arbeite ich komplett im Homeoffice. Das ist auch etwas, was ich schon ganz gerne mag. Und ja, es gefällt mir ganz gut so, weil ich musste früher von Braunschweig nach Wolfsburg pendeln bis 2015. Da ist man dann quasi 2 Stunden am Tag unterwegs. Und das ist einfach verschenkte Zeit.
Trifft ihr euch dann mal so ab und an oder bist du tatsächlich so komplett out?
Nein, das ist tatsächlich, wir treffen uns tatsächlich so einmal im Quartal und das ist tatsächlich auch schon wichtig. Also ich hatte auch schon in Braunschweig eine Homeoffice-Stelle und habe meine Kollegen quasi nie gesehen. Mhm. Jetzt arbeite ich im Prinzip in Hamburg und wir sehen uns einmal im Quartal. Jetzt zuletzt haben wir uns im Dezember zur Weihnachtsfeier ein paar Tage gesehen und das macht wirklich schon viel aus. Also wir kennen uns alle persönlich und nicht nur vom Monitor her.
Mhm. Okay.
Warum sollte man sich mit Arbeitskollegen außerhalb der Arbeit treffen? Also
nicht außerhalb der Arbeit, auch im Arbeitsumfeld mal, um sich persönlich miteinander zu arbeiten. Das ist immer diese große Diskussion, man muss zusammensitzen, damit man auch produktiv und sinnvoll arbeiten kann, versus man muss sich gar nicht mehr sehen und kann trotzdem miteinander.
Völliger Blödsinn, also aus meiner Angestelltenzeit kann ich sagen, ich war am produktivsten immer, wenn ich meine Ruhe hatte und mich keine Kollegen genervt haben.
Ja, also das geht mir auch wirklich so, ne? Es ist ja Softwareentwickler, es ist viel Konzentrationsarbeit und genau. Ein Großraumbüro war für mich nie wirklich produktiv und so ein bisschen ist es gut, sich persönlich zu kennen, auch so ein bisschen so, wofür sich andere Leute interessieren. Aber ich arbeite im Homeoffice total produktiv, ne? Auch schon alleine, wenn du bedenkst, früher bin ich immer 1 Stunde gefahren, musste man halt 1 Stunde eher aufstehen und die Stunde schlafe ich jetzt einfach und dann bin ich halt einfach deutlich ausgeschlafener, fitter, gesünder und das hat viele Vorteile.
Fitter bist du, weil du Fußball spielst, oder?
Ich spiele selbst nicht wirklich Fußball. Ich habe mal so ein bisschen in einer Hobbyrunde gespielt, aber ich gucke viel Fußball und arbeite mittlerweile auch im weitesten Sinne in der Fußballbranche. Fußball ist ein sehr großes Hobby für mich. Also ich habe seit 2014 eine Dauerkarte von Hertha BSC. Ich fahre dann noch immer von Braunschweig nach Berlin.
Wollte gerade fragen, du wohnst in Braunschweig. Ist es wie lange fährt man da?
Tatsächlich mit ICE gerade mal 1 Stunde, 10 Minuten. Okay. Also das ist eine der wenigen Strecken in Deutschland, wo der ICE deutlich schneller ist als das Auto. Das sind 230 Kilometer. Okay. Und das ist auch eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, wo der auch deutlich mit 250 km/h die Strecke runterbrettert.
So, jetzt kannst du unsere ganzen Zuhörer gleich sofort abholen, indem du ihnen erklärst, wie man beim Fußball gucken am Fernsehen sportlich bleibt.
Naja, dabei wahrscheinlich nicht, aber ja, dadurch, dass ich ja im Homeoffice arbeite, gehe ich dann meistens abends nach der Arbeit raus und habe da für mich so ein bisschen das Fitnessstudio entdeckt. Da ich ja den ganzen Tag so zu Hause bin, während andere sich freuen, nach Hause zu kommen und aufs Sofa, freue ich mich abends nach der Arbeit rauszugehen. Ich gehe dann oft ins Fitnessstudio. Ich bin ja auch so ein bisschen im Premium-Fitnessstudio. Da ist halt das städtische Schwimmbad mit dran. Gehe da dann ganz gerne in die Sauna und auch ab und zu mal ein bisschen schwimmen. Das ist dann wirklich immer so eine gute Abwechslung so nach dem Feierabend. Die Kombination mit bisschen Sport machen und dabei Podcasts hören ist ganz gut. Also ich höre wirklich sehr, sehr gerne Podcasts. Hatte letztes Jahr laut Spotify-Statistik 12.000 Minuten an Podcasts gehört. Und ich lese auch sehr, sehr gerne. Also eine der besten und günstigsten Abos ist ein Abo für die Bibliothek. Kostet 18 Euro im Jahr und ich versuche, dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, 36 Sachbücher zu lesen und bin da, das schaffe ich wahrscheinlich auch.
Nicht schlecht.
Ja, und
hast du da so ein Habit oder so, keine Ahnung, jeden Abend 1 Stunde lesen oder morgens, abends oder einfach, wie es kommt?
Ich lese gerne im Zug, in der Sauna, vorm Schlafen hilft das ganz gut.
Also du kannst lesen, während du zum Fußballspiel fährst?
Ich fahre ja mit dem Zug.
Ja, ja, aber das sind ja keine Regionalzüge, wo sie danach die Züge verwüsten, die Fans, ne, sondern ICE, verstehe.
Ja, richtig. Also tatsächlich, das macht es ganz angenehm. Also ich fahre halt im ICE, der ist dann oft auch recht leer, dass man da halt wirklich lesen kann. Also ich bin auch immer nüchtern bei den Fußballspielen.
Wie hält man das aus?
Also es ist halt schon sehr, sehr spannend, wenn man das Spiel halt, also ich bin da wirklich eher so ein Fußball-Nerd, der das Spiel auch schon ganz gut versteht, sich so ein bisschen noch mit Taktiken und so befasst.
Mensch, Lars, lass uns doch einen Fußball-Podcast machen, oder? Das klingt spannend.
Ja, also ich weiß nicht, ob du weißt es ja eigentlich. Ich komme ja eigentlich auch aus der Fußball-Sportwetten Ära und ich habe das ja auch exzessiv gemacht und kannte die Ligen runter bis in die türkische Fünfte, wo er nur beschissen wurde. Von daher bin ich da nicht mehr up to date, aber ich kann das zumindest nachvollziehen. Allerdings, was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass man es einfach nur zum Spaß macht. Also bei mir muss da schon das Geldverdienen hinterstecken. Ich meine, du arbeitest ja in dem Bereich, Florian, aber Sportwetten oder so, das war schon was, was mich richtig getriggert hat und wo ich, ja, da hat mich Fußball wirklich inspiriert, aber ansonsten null.
Ja,
also ich hatte keine Probleme, das von 100 auf 0 zu fahren, nachdem ich das Sportwettenthema beendet hatte.
Ja, also ich habe auch schon mit verschiedenen Sachen versucht, Geld zu verdienen. Sportwetten waren auch dabei, ein bisschen Online-Poker. Problem damals war das bei mir, glaube ich, immer, dass ich keine richtige Strategie hatte. Auch gerade bei Sportwetten, ne? Wenn du Fußballfan bist, dann denkst du ja, ich habe Ahnung, ne? Aber dass du dann halt gegen Leute spielst, die Quoten professionell ausrechnen, die sämtliche Statistiken berücksichtigen, da ist es einfach nur so mit eigenem Fußballwissen, glaube ich, ein bisschen schwierig, da wirklich Gewinn zu machen.
Ja, du brauchst schon eine Strategie, ja, aber du darfst auch nicht bei Buchmachern wetten, sondern du musst auf Sportbörsen gehen in England und dann hast du halt die Leute, die die Märkte machen und die Quoten und nicht die Buchmacher und dann hast du deutlich bessere Chancen und wirst auch nicht limitiert. Also da kann man auf jeden Fall, könntest du ein bisschen rumprobieren, da schaffst du bestimmt einiges mit deinem Wissen. Aber ich will dich jetzt nicht zu Sportwetten verleiten.
Würde ich gerade sagen, Lars, jetzt habe ich ja ein ganz schönes Fass aufgemacht. Ich dachte, wir kommen aus der Fußballecke wieder raus, aber ey.
Ich bleibe dann lieber bei den seriösen P2P-Krediten.
Ja, genau, bei den unregulierten, wenn schon, dann schon, ne? Ein bisschen Thrill.
Ja.
Ja, aber ist ja Wahnsinn, also bei den Sportwetten, was da auch für Geld drin ist. Ich meine, es geht ja in die Milliarden bei den Champions League-Spielen, was da pro Spiel durchgehauen wird an Sportwetten. Total verrückt einfach.
Ja, ja, ich habe heute oder gestern gelesen, ein Profi aus der spanischen ersten Liga, die ja auch durchaus ordentlich verdienen, also wahrscheinlich alle siebenstellig, ist jetzt gesperrt und ich glaube sogar verhaftet worden, weil er mit gelben Karten Wetten manipuliert hat oder Spiele manipuliert hat. Das ist einfach krass. Erstliga Spanien.
Ja. Ja, der sitzt an der Quelle. Das ist eine Insider-Wette, ja. Alter. Bester Manier.
Ja. Ja.
Gut, Thomas, du wolltest über was anderes sprechen als Fußball. Erzähl.
Genau, Wandern machst du noch, habe ich gesehen. Da betriffst du ja bei uns beiden oder trittst ja offene Türen ein. Ne? Lars, ja. Schottland wandern, ich immer in der Pfalz wandern, aber du nicht in der Pfalz. Ne?
Ja, also ich komme ja ganz gut rum. Also so 2-3 Mal im Jahr versuche ich in Deutschland zu wandern. Letztes Jahr war ich im Schwarzwald in Freiburg und dort einen Fernwanderweg gemacht. Vor 2 Jahren war ich in Hessen. Ich bin einmal quer durch den Harz gewandert. Ja, also ich mache dann meine Urlaube sind meistens Wanderurlaube. Dann, da gibt's halt in Deutschland halt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich war auch schon mal auf Madeira, bin einmal über Madeira gewandert. Ausland reizt mich grundsätzlich auch. Aber es ist halt auch immer ein bisschen, ich habe keine Flugangst oder so, aber so diese ganze Anreise mit Fliegen am Flughafen, man muss vorher da sein. So, selbst als Bahnfahrer finde ich, Airlines bieten nochmal oft einen viel, viel schlechteren Service an. Also man kriegt da, ja, mittlerweile wird ja so viel gespart, man kriegt nichts, nicht mal mehr was zu trinken. Man muss durch die Sicherheitskontrollen und so. Deswegen bin ich ganz gerne in Deutschland unterwegs. Da ich selbst kein Auto habe, dann muss halt das Ziel immer irgendwie noch mit der Bahn erreichbar sein. Aber das funktioniert ganz gut. Und Braunschweig ist 30 bis 40 Minuten vom Harz weg. Da kann man dann auch immer ganz schöne Tagestouren so am Wochenende machen.
Ja, wie gesagt, die Pfalz kann ich dir da ans Herz legen. Kann man sehr, sehr schön wandern, einkehren, alles dabei, Mittelgebirge, perfekt.
Ja.
Kannst du mal auf deine Liste schreiben.
Das merke ich mir auf jeden Fall.
So, das haben wir ja schon gehabt, Fußballtipps, Wandertipps, was haben wir dann noch?
Ich finde, wir können langsam mal zu den Investments kommen, oder?
Ach so, Mensch, jetzt was sagst du, Lars, stimmt, deswegen sind wir ja eigentlich hier. Wie investierst du denn, Florian? Erzähl uns mal dazu doch was.
Ja, genau, vielleicht auch ganz kurz so vorweg, so ein bisschen auch durch Bücher inspiriert, so ein bisschen Minimalismus und Frugalismus. Frugalismus fällt ja schon so ein bisschen raus, ne, wenn ich halt Fußball im Stadion gucke und dort immer mit ICE hinfahre. So ein Frugalist wird wahrscheinlich Radio hören und dann die kostenlose Variante, aber so ein bisschen bin ich da so geprägt, also nicht mein Geld irgendwie für Konsum auszugeben. Ich fahre, also ich könnte erste Klasse fahren, aber dadurch wird die Bahnfahrt auch nicht zuverlässiger und pünktlicher. Mhm. Das ist so ein bisschen mein Hintergrund und so ein Ziel ist so ein bisschen finanzielle Freiheit. Und ich habe 2017 angefangen mit Investieren. Genau, mein Großteil ist in Aktien und ETFs. Also macht so 87,5% aus.
Nur so ungefähr, ne?
Ja, und 25 davon in den MSCI World. Es sind halt zwei, weil auf einmal hat dann Consorsbank für den einen Gebühren eingeführt, war nicht mehr kostenlos, deswegen sind es zwei verschiedene. Aber ja, das ist so die Basis und halt auch so Aktien so ein bisschen, um halt, ich sag mal, bei P2P-Krediten kommt das Geld ja raus, aber es wird ja nicht mehr.
Mhm.
Und das halt einfach, ich mag es nicht zu sagen, ich lege für die Altersvorsorge an, weil das ist mir einfach zu weit weg. Das sind noch über 30 Jahre und damit würde ich mich nicht motivieren können. Ich sage immer, ich lege an für eine bessere Zukunft. Ne? Also, dass ich einfach in Zukunft konsequent mehr Geld habe, wenn man jetzt so mal kalkuliert, 7% mit Aktien und wenn ich weiß, die steigen, deswegen ist das so ein bisschen die Basis und Aktien haben ja auch einen langen Track-Record und ich habe da kaum riskante Sachen drin oder so. Ne? Also ich mache auch Einzelaktien, vor allen Dingen aus Interesse und da sind meine drei größten Positionen Microsoft, Amazon und Alphabet. Ja, und dann habe ich noch recht viel Dividendenaktien, so Klassiker, McDonald's, Pepsi, Johnson & Johnson.
Man kann ja auch in deinem Alter oder auch überhaupt, finde ich ja auch immer ganz gut, das zu sagen, man will jetzt das Alter haben, aber man will Fuck You Money haben. Ne? Also du hast ja im Vorgespräch gesagt, hier, du hattest keinen Bock mehr auf morgens früh um 9 beim Daily antanzen. Tja, das kann ich mir dann halt auch erlauben, wenn ich so ein Polster im Hintergrund habe.
Ja, genau. Das ist einfach, das gehört, ist schon der erste Teil zur Freiheit. Wenn ich jetzt tatsächlich irgendwann mal arbeitslos werden sollte, müsste ich nicht sofort den erstbesten nächsten Job annehmen, wo ich mir dann vielleicht ein Auto kaufen müsste, wo ich dann halt wieder pendeln müsste und so, sondern es ist einfach schon mal eine große Rücklage.
Hm. Okay. Dann hast du ja noch was in P2P-Krediten, gell?
Das heutige P2P-Café wird gesponsert von Wireinvest. Die lettische P2P-Plattform, die existiert schon seit 2016, ist reguliert und bietet Asset-Backed Securities aus den Ländern Lettland, Schweden, Tschechien und Rumänien an. Investoren der Plattform Wireinvest haben bis heute noch keinen Kapitalverlust erlitten. Ich selbst bin schon seit dem Start dabei und die Plattform ist seit jeher in meinem Portfolio gesetzt. Die aktuellen Konditionen, die sind äußerst attraktiv. Momentan bekommt ihr problemlos 13% Rendite und könnt wahlweise per klassischem Autoinvest oder vorgefertigten Strategien investieren. Zudem hat die Plattform derzeit keinerlei Probleme, eure Gelder unterzubringen. Seid ihr noch nicht auf Wireinvest angemeldet, gibt es für alle Investoren noch 1% Cashback nach 90 Tagen über den Link in den Shownotes. Und nun zurück zum Peer-to-Peer-Café.
Genau. Ja, das ist halt, P2P-Kredite sind halt super, wenn man halt auch jetzt schon was davon haben möchte. Ich finde, also ich habe auch tatsächlich mit P2P-Krediten angefangen, weil ich das, also erstmal so vom Groben her, leichter zu verstehen fand. Man leiht jemand Geld und kriegt Zinsen. Und wenn es ausfällt, dann gibt es eine Ausfallgarantie. Das ist natürlich, das wissen natürlich jetzt.
Können wir uns auf einiges, was wir versprechen nennen, mit Garantie?
Ja, genau. Aber
Verpflichtung. Verpflichtung, ja, ist auch gut.
Genau, wenn man sich erstmal so reinliest, klingt das super simpel.
Mhm,
auf jeden Fall. Während bei Aktien ist es so, ja, neuer Rekordgewinn, die Aktie ist um 5% gefallen, weil der Ausblick schlecht ist.
Mhm.
Und deswegen war P2P-Kredite so für mich im ersten Augenblick leichter zu verstehen.
Hast du es noch die harte Tour genannt oder ist es einfach so nach und nach dir dann durchgesickert, dass es halt doch nicht so risikoarm ist?
Ja, der erste Ausfall war halt bei mir Groupier, der Klassiker. Das war ja tatsächlich ein Scam. Oder deswegen halt kann man jetzt halt nicht sagen, dass er die Ausfallgarantie nicht gegriffen hat oder das Ausfallversprechen.
So auch Buyback, oder? Also die haben auch versprochen, dass sie dir das Geld wieder zurückzahlen.
Ja, genau. Aber es war jetzt halt, ich finde jetzt noch ein bisschen was anderes, wenn es ein Scam ist, als wenn es wirklich eine Bude ist, die halt pleite geht.
Ja? Aber nur auf der psychologischen Ecke, oder? Ich meine, ja. Für dein Geldbeutel ist es ziemlich Wumpe.
Ja, das ist natürlich noch schlimmer, dass das nicht ein Einzelner war. Aber ja, ich habe auch einige Griffe ins Klo gemacht. Ne? Also war bei Wowo, war ich da drin. Da kann ja vielleicht noch was zurückkommen, aber ich war, genau, Groupier. Das ist einige russische Quico habe ich noch ganz groß drin. Ich habe die Cashwagon mitgenommen, die schönen 26% aus Vietnam.
Mhm.
Aber ich weiß natürlich, also bei 26%, da kannst du natürlich nicht davon ausgehen, dass das komplett risikofrei ist. Und ich habe so ein bisschen Lehrgeld bezahlt, aber mittlerweile habe ich, glaube ich, eine vernünftige Strategie, dass ich einfach nicht mehr in alles investiere. Ich lasse zum Beispiel moldawische Kredite weg. Einfach wegen des Risikos, dass das Land angegriffen wird oder sowas. Es gibt ja das Rating von Lars, da gucke ich regelmäßig rein. Ich habe eine eigene kleine Excel-Liste, da habe ich die Werte übertragen und die Mintos-Werte, dass ich da in die vermeintlich guten investiere.
Was wärst du denn entschieden, dann wie viel von denen hast du? Also ich habe jetzt bei mir mein Auto-Invest hat 20. Hast du auch so viele oder eher weniger? Und alle gleichgewichtet oder wie hast du dich da?
Ich habe ganz einige kleine Positionen, die ich einfach mal mitgenommen habe, wie Nera Capital, da habe ich 150 Euro drin, da würde ich jetzt auch nicht mehr investieren, egal wie lange auch noch die Cashback-Aktionen laufen. Ich habe mir so als Limit gesetzt bis zu 1.000 Euro pro Anbahner und müssten so um die 10 bis 15 sein, die ich da habe.
Okay, das heißt dann weniger als 10% pro Anbahner. Ist ja das Ziel. Und eher gleichgewichtet, bis auf die Exoten.
Ja, es ist bei Mintos ja nicht immer so einfach, ne? Wenn du jetzt irgendwie mal froh bist, dass du 1.000 drin hast in der Delphin Group zum Beispiel und dann kaufen die nach
weg.
Genau, kaufen sie zurück und dann musst du sehen, was du mit den 1.000 Euro machst.
Ja, klar.
Genau.
Also für Leute, die es gerne in genau 10% haben, ist das Ganze eh nichts, weil das funktioniert halt nicht. Ne? Also das ist ganz klar, man muss da schon ein bisschen zu abgeben können.
Das war damals ein bisschen, als bei Mintos so die Zinsen sanken. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Das war zu dem Zeitpunkt, als Volvo, dieser türkische Anbahner, dann quasi nicht mehr gezahlt hat. Dass ich einfach zu sehr darauf versteift war, dass ich halt investiert sein möchte. Und dann habe ich halt diese Kredite genommen, weil das waren halt so noch die einzigen mit 10% und die dann halt nicht noch relativ gute Werte hatten. Aber so im Nachhinein muss ich halt sagen, dass das eher nicht so klug war, weil man hat es einfach auch gelesen mit der türkischen Lira, wie die immer weiter abgewertet worden ist. Und
du als Podcast-Hörer hast doch uns auch zugehört, wie wir darüber geredet haben, dass das ein Risiko ist, ne?
Das ist das Ärgerliche. Ich habe sogar quasi auch mitbekommen und auch gelesen, aber ich habe nicht reagiert. Das ist dann halt das Lehrgeld, was ich da bezahlt habe.
Ja, aber es ist aber auch Thomas, immer schwierig. Ich bin ja sogar, bin ja Teil des Podcasts und selbst ich habe es nicht gemacht.
Ich habe es gemacht, ich weiß es noch. Aber ich meine, das ist aber auch immer das Problem. Wenn im einen Fall macht man es, dann war es richtig, dann kann man sich feiern danach. Aber im anderen Fall macht man es halt auch und dann hat man wieder einiges auf der Straße liegen lassen an Kohle. Ne? Hier, Ländermarkets, schaut das an. Das hätte keiner, also ich meine, ich hätte meine Hand nicht ins Feuer gelegt, dass wir das durchkriegen, dass die das überleben. So, jetzt kann man sagen, danach, toll, wir haben 18% mitgenommen und wenn es den Bach runtergegangen wäre, hätten sich alle feiern können, die gesagt haben, ja, es war ja von vornherein klar. Also.
Ja, aber es ist ja immer so, ne? Das kann jetzt mit Ventus auch passieren. Ventus haben ja alle verteufelt, jetzt läuft's gut. Wenn das jetzt 5 Jahre weiter so läuft, sind alle, die nicht drin waren, halt die Gelackmeierten. Ja, und wenn es halt pleite geht, dann waren es halt diejenigen, die es vorher gesagt haben. Ist immer das Gleiche halt.
Ja, immer. Im Moment finde ich Mintos sehr angenehm, weil es einfach eine große Auswahl gibt an vermeintlich soliden Darlehensanbahnern. Viele von denen haben ja auch Corona ganz gut überstanden und ja, deswegen investiere ich da gerne weiter.
Das machst du die Anleihen auch oder machst du nur Kredite wirklich?
Ich mache auch die Anleihen, aber halt nur den von den P2P-Anbahnern. Da habe ich jetzt auch ein paar dran. Also ich habe 2.000 Euro in Anleihen. Ich habe die von ID Finance habe ich ganz gerne mitgenommen, weil ich das immer ein bisschen nervig fand mit den 30 Tagen und dann mit der Verlängerung. Deswegen habe ich die ganz gerne mit der Bannung mitgenommen. Esto habe ich mitgenommen, auch wenn es nur 10,5% waren, aber einfach, weil die halt nicht sofort zurückgekauft werden, im Gegensatz zu den P2P-Krediten.
Hat ja auch keiner ahnen können, dass die P2P-Kreditzinsen weiterhin so hoch bleiben, oder? Also ich bin immer noch überrascht, dass die so hoch sind. Also wenn man sich so anguckt, die normalen Zinsen haben sich schon ein bisschen anders entwickelt.
Ja, und auch bei, wenn du PeerBerry und RoboCash dir anschaust, zwei sehr beliebte Plattformen, die sind da jetzt auch schon bei, ja, auf jeden Fall unter 10% angekommen. Ich glaube, PeerBerry geht gar nicht mehr 10%, nur noch, wenn du das höchste Loyalty-Level hast. Bei RoboCash ist es noch ein bisschen anders. Mhm. Aber trotzdem, und Mintos ist halt tatsächlich mit dieser, jetzt wieder eine 5 oder 6% Cashback-Aktion mit Nera Capital. Ich weiß gar nicht, wo man dann ist, bei 20% rum, glaube ich, ne? Das ist schon derbe.
Ja, die MFO-Kredite, die ja auch, glaube ich, 15% haben die nicht sogar oder 14% um den Dreh rum, wo auch nochmal 2% Cashback dranhängen an diesen neuen indonesischen Anbahnern, Eis. Da gibt es auch 1% Cashback bei 12% Zinsen von gerade mal 11 Monate Laufzeit, also unterm Strich auch etwas mehr mit 13% und so weiter. Also ich finde, man kann sich da echt bedienen gerade.
Das macht die Anleihen ja schon fast wieder unattraktiv. Ich muss mich übrigens entschuldigen, wir sind ja ein professioneller Podcast. Wir machen natürlich keine Anleihen, sondern wir zeichnen Anleihen.
Ja, sogar bei Mintos, ne, steht jetzt, glaube ich, auch, dass man schreiben sie zeichnen hin oder schreiben sie, wenn investiert in die Anleihen? Bin ich jetzt gar nicht so sicher.
Wahrscheinlich investieren, weiß ich nicht genau. Aber ja.
Ich dachte, wir machen keine Anlageberatung, das wolltest du jetzt sagen.
Nee, das machen wir sowieso nicht. Aber das hast du ja schon anfangs geklärt.
Aber ja, ist schon geklärt, ne? Genau. Okay, aber dann Immobilien hast du noch bestimmt auch dir reingezogen, oder? Bei Mintos, oder? Oder
woanders? Ich habe die mal mitgenommen, so als Testballon. Uns einfach mal, um es zu machen, um das zu probieren.
Was hast du
da? Nee, Nee, ich habe 2 aus Österreich, diese Einfamilienhäuser und 2 jetzt dieser lettischen Wohnung, die habe ich mal mit ins Depot genommen.
Ich glaube, wir sind jetzt bei 13, ne? Wir beide, Lars, haben uns die Tage mal uns drüber unterhalten. Ich glaube, 13 Stück habe ich von denen jetzt im Portfolio.
Ich habe auf jeden Fall alle mitgenommen. Ich weiß nicht, Florian, ob du es gesehen hast, aber du kannst, falls du in Riga bist, kannst du auch 10% vergünstigt wohnen in denen, wo du investiert hast.
Ernsthaft?
Ja, da ist ein Bonuscode dabei in den Immobilien-Einseiter. Kannst du dann bei Booking.com eingeben und dann kannst du 10% rabattiert wohnen. Hey, schon ziemlich cool.
Da kann ich ja 13 Tage Urlaub machen und scheint, das sind 2 Österreicher dabei oder 4.
Hin und her. Das ist schon echt eine ganz nette Sache. Haben die auch gar nicht so prominent ausgeschrieben. Weiß ich gar nicht warum, weil das ist ja auch eigentlich ein gutes Marketing-Argument. Ja. Aber ja, eine ganz nette Sache. Also wenn ich das nächste Mal in Riga bin, werde ich mir auf jeden Fall eine von diesen Wohnungen schnappen.
Ich habe nach der Lage tatsächlich geguckt, weil es mich halt interessiert hat bei deinen ersten. Und ich dachte, und die waren ja schon super zentral in der Altstadt. Also zumindest die eine, wo ich mal angeguckt habe.
Ja.
Das war, glaub, sah auch schon ganz nett aus. Ob das sich das Businessmodell natürlich sich rechnet, das ist von unserer Warte aus immer super schwer. Aber
ja gut, wird man sehen. Aber die Dinger laufen ja, glaube ich, 30 Jahre. Also von daher haben wir ja ein bisschen Zeit, das zu beobachten.
Genau, und zur Not über Zeit. Man kriegt man ja immer verkauft, ne?
Genau.
Gut, Immobilien haben wir auch durch, Haken dran. Also das heißt, Mintos ist so dein größtes Steckenpferd, wo dein meistes Geld liegen hast, ja, für P2P-Ecke.
Ja, mit Abstand.
Und dann hast du noch tatsächlich Stick Credit von Afranca. Das finde ich interessant, wieso ausgerechnet die.
Ja, die waren ja ein ehemaliger Mintos-Anbahner. Mhm. Und damals habe ich ein bisschen versucht zu diversifizieren. Und ich fand das einfach ganz gut, das Angebot, was sie am Anfang gemacht haben mit dem 18% Zinsen. Und ich glaube, es war bei dir im Blog, Thomas, dass wo er auch erklärt hat, der CEO erklärt hat, wie das ist. Das ist einfach eine Marketingaktion. Ne? Ist dann auch irgendwie recht glaubwürdig, wenn sie jetzt 18% so für eine neue Plattform wäre komisch gewesen. Das wäre fast schon zu hoch. Aber ich fand die Aktion ganz gut, weil das ist so das Einfachste. Ich finde so diese Aktion mit 90%, 2% kriegt man dann irgendwie Cashback oder so immer ein bisschen kompliziert, weil ich möchte eigentlich immer erst ein bisschen testen. Hab mir dann aber ein paar eingesammelt von den 18% und hatten sie ja noch lange 14%er. Mhm. War dann auch fast schon wieder raus, weil es mit den 10%, ich glaube, dann gab es auch oft Cashtrack, aber jetzt haben sie erhöht auf 12% und das Cashtrack war weg und das läuft stabil und lief von Anfang an. Was mir als Softwareentwickler immer so ein bisschen wichtig ist, dass die Technik auch funktioniert und ich bin mit denen sehr zufrieden. Das ist doch so die erste Plattform, die voll ist bei mir quasi, wo ich einmal im Jahr die Zinsen abziehe.
Okay. Was ist bei dir voll? Die 1000 Euro dann?
Genau. Also ich versuche, also da bei den kleinen, also bei den einzelnen Plattformen wäre dann irgendwie so 100 Euro Zinsen im Monat so das Ziel. Im Jahr, ja, nicht im Monat. Genau.
Also das heißt, du bist ja auch konsequent, wenn du sagst, bei Mintos ist ein Anbahner mit 1000 Euro max, dann wird die kleine Plattform auch nur mit 1000 Euro max in dem Fall jetzt bespart.
Ja.
Die nächste auch, deine Liste?
Was haben wir denn als nächstes?
So viele hast du ja nicht mehr, die noch aktiv sind.
Genau, Robocash habe ich noch, aber Robocash läuft aus. Einfach, weil die Zinsen zu niedrig sind und weil ich da Cash-Trick habe, was auch, glaube ich, daran liegt, dass ich meinen Auto-Invest nicht unter 10% eingestellt habe und da es im Moment Alternativen gibt.
Ja, das kannst du vergessen.
Also ich entspare sie halt, aber wenn die Zinsen mal steigen sollten, wäre Robocash auf jeden Fall wieder eine Alternative.
Indemo hat es noch auf dem Zettel.
Ja, genau, Indemo. Die hatte ich jetzt fast vergessen. Indemo ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, Spielgeld, Fuck You Money. Einfach, weil ich das Konzept gut fand. Ich fand, das war mal was anderes, in ausgefallene Immobilien zu investieren. Die Plattform sah technisch gut aus. Gut, das hat Goupier damals auch. Aber ich glaube, sie sind auch lizenziert oder reguliert. Und ja, das klingt für mich einfach erstmal schlüssig. Es kam ja auch schon was zurück. Und das so ein bisschen so als Nebenplattform. Also die Größe ist zwar genauso groß wie Stick Credit, Afranca, aber ja, einfach mal ausprobieren. Also ich bin da mal vorsichtig optimistisch.
Oh, kam ja schon einiges. Also es ist einiges, aber es kam doch ja schon durchaus mehr wie ein Objekt zurück. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt 6, 7 mindestens, oder?
Mhm, einige, ja.
Ja, muss man mal gucken. Ja. Das hatten wir ja im letzten 10 in 10 mit Ihnen. Im Prinzip geht es ja darum, rauszufinden, schaffen Sie es in so einem 2-Jahres-Korridor dann auch wirklich die versprochene Rendite nach uns rüber zu werfen? Oder ist es immer nur so peakartig und dann wieder lange Durststrecke?
Ja, aber es macht halt mehr Spaß mit Skin in the Game, als nur vom Rand zuzuschauen.
Ja, und zur Not, ne, in Spanien eine Immobilie zu besitzen, wäre ja auch ganz cool. Nein, das klappt ja nicht. Das ist ja auch nur Papiergeld.
Ja.
Aber es kommen ja jetzt demnächst auch noch die Kredite, die Hypothekenkredite auf der Plattform und dann hat man auch ein bisschen mehr Cashflow und dann macht es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Spaß, auch wenn es weniger Rendite gibt. Also mal gucken, soll ja nicht mehr lange dauern.
Wird ja auch Zeit, ne? Die waren ja schon lange angekündigt wieder.
Ja, die waren von Anfang an angekündigt, sogar als zweites Produkt auf der Startseite. Das haben sie wieder rausgenommen, weil das ja doch ein bisschen länger gedauert hat. Aber jetzt soll es endlich bald soweit sein.
Das erinnert mich an das Thema Zweitmarkt.
Ja, genau. Aber wir wissen ja, bei Indemo, die haben ja 2 Jahre gebraucht und eine Namensänderung, bevor sie überhaupt einmal gestartet sind. Also es ja, kann durchaus ein bisschen länger dauern. Aber dann kommt meistens was Vernünftiges raus. Also warten wir mal.
Ja, genau. Und ausgestiegen bist bei Robokisch, oder habe ich gerade bei euch gesagt? Und am Anfang hast du schon erwähnt, Lande hast du auch keine Lust mehr drauf.
Ja, also es Lande komplett bei mir, komplett ohne einen einzigen Ausfall, ohne komplett größere Verzögerung. Einen habe ich mal auf dem Zweitmarkt verkauft, weil der immer regelmäßig verspätet gezahlt hat. Aber was mir, also 2 Sachen haben mich bei Lande so ein bisschen gestört. Das eine waren die technischen Probleme am Anfang. Das ist ja so der weniger höhere, gewichtige Grund. Aber ich wollte oft investieren und naja, da war dann halt nichts Passendes da. Und ja, mein Geld rumliegen lassen wollte ich dann auch nicht. Und dann habe ich halt nach und nach abgezogen. Es gab auch, am Anfang war es oft so, da gab es dann eine E-Mail von denen, neues Projekt. Und da habe ich da drauf geklickt und dann war das Projekt einmal schon voll investiert. Und da ich bei Lande so ein bisschen aktiv das gemacht habe, war es dann irgendwann nervig, immer da zu gucken. Und das Projekt war schon voll. Ich würde Lande durchaus nochmal eine Chance geben. Aber im Moment, ja, habe ich da kein Geld liegen.
Was war deine Rendite unterm Strich?
Die müsste ganz gut gewesen sein, also irgendwie zwischen 11% und 12%.
Wie trackst du das? Deine ganze Rendite?
Genau, ich tracke es in Portfolio Performance. Ich habe es aber nicht ganz so genau. Ich habe mir für jede Plattform so eine Art Wertpapier eingelegt und da trage ich dann am Ende immer die Zinsen ein und dann tue ich so, als ob ich die Zinsen direkt wieder investieren würde. Und dann gucke ich halt immer, was am Ende dabei rauskommt.
Ach, spannend als Wertpapier, okay. Ich kenne nur das Kontenmodell. Okay. Wie machst du da mit Abschreibung und so? Dann machst du dann den Wert des Wertpapiers, den Kurs reduzierst dann, oder?
Dann verkaufe ich es für quasi 1 Cent Kurswert.
Oh, okay.
Okay, das hört sich aber auch ein bisschen schräg nach viel Hunger an, oder?
Es geht, also ich habe bei Mintos habe ich halt immer so einmal am Jahresende eine Buchung gemacht und dann passte das so ungefähr.
Das ist so absolut der Gegenteil von mir, der täglich, mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm, aber der täglich seine Kontostände notiert hat und die Zinsen versus einmal im Jahr, finde ich nicht schlecht.
Also Zinsen erfasse ich monatlich.
Ach so, okay, das schon monatlich, dann.
Aber die Abschreibung mache ich immer am Jahresende. Okay. Zum Glück musste ich jetzt die letzten 2 Jahre keine Abschreibung mehr machen.
Du schreibst aber auch nur das ab, was bei Mintos abgeschrieben ist. Also du schreibst nicht prophylaktisch dann Dinge ab.
Nein, ich gehe auf den Kontoauszug von Mintos und dann sind da jetzt verschiedene Zinsen, die addiere ich dann zusammen und dann trage ich das als einen Wert ein.
Okay.
Ich trenne auch nicht zwischen Anleihen, Immobilien und P2P-Kredite. Das ist quasi Mintos ist eins.
Okay, das verwischt dann natürlich auch alles ein bisschen, ja. Okay.
Okay, machen wir dann weiter mit Kryptos. Krypto hattest du ja eben schon mal angesprochen. Ja. Du hast ja irgendwie 2,5%, glaube ich, noch in Kryptos, ne?
Ja, so in etwa. Fände ich eigentlich auch ganz spannend. Also ich bin nicht so Krypto gehypt. Ich habe mich da auch ein bisschen eingelesen, 2, 3 Bücher. Genau, ein bisschen Bitcoin habe ich, aber vielleicht 1% vom Gesamtportfolio. Und habe auch ein ganz bisschen Ethereum. Crypto.com habe ich damals ein bisschen ausprobiert, aber dann kam so ein bisschen der Kryptowinter. Der Kronos Token, ich bin irgendwie bei 35 Cent eingestiegen, dann ist er nach oben bis auf 80 Cent und dann runter und jetzt ist er wieder ein bisschen nach oben gekommen. Aber grundsätzlich kann ich mir später durchaus noch vorstellen, so ein bisschen auch so im Kryptobereich was zu machen. Ich finde es einfach immer spannend, so Sachen auszuprobieren, aber im Moment, ja, finde ich P2P ein bisschen spannender.
Und Kronos hast du dir wahrscheinlich gekauft, weil du die Kreditkarte nutzt.
Genau, also da habe ich dann auch Spotify drüber bezahlt, also da gab es ja das Geld zurück. Aber leider haben sie ja dann nach und nach quasi alles eingestellt.
Das nutzt du gar nicht mehr dann, die Karte?
Nee, das Geld ist noch da. Ich habe es nicht abgezogen aus den Kronos. Und ja.
Aber du musst einfach mehr investieren, dann hast du auch wieder die ganzen Vorteile.
Ja, die sind ja dann tatsächlich da geblieben. Ne? Das weiß man ja vorher nicht.
Naja, sagen wir mal so, bei mir ist auch einiges weggestrichen worden. Ich habe die 3,5K-Karte gehabt und erst beim Lars oder drüber, also ab der 35K-Karte, da ist dann wirklich alles geblieben. Das ist halt das Bittere. Also für
ja, aber ich habe ja niemals 35K dafür bezahlt, das ist ja das Schöne.
Ja,
das ist halt immer das Schöne, wenn man ganz zu Anfang dabei ist, so früh wie möglich.
Ja, ich hätte auch keine 3,5 mehr zu dem Zeitpunkt erst rechnet. Da habe ich das ja alles, aber ich habe schon ein bisschen mehr wie 350 Euro waren es natürlich schon trotzdem, also unterm Strich bin ich da jetzt auch schon im Plus, weil die 2%, die sind geblieben tatsächlich, Cashback. Und das läppert sich dann über die Jahre dann doch.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen habt, aber die haben ja jetzt auch eine neue Karte letztes Jahr rausgebracht, die Prime-Karte. Und die gibt es für schlappe 900.000 Euro. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, für eine Kreditkarte, um 8% Cashback zu bekommen und halt noch diverse andere Vorteile. Aber überhaupt der Preis für so eine Karte, das ist schon echt der Hammer. Ich will mal wissen, wie viele die davon wirklich verkauft haben.
Die kriegst du persönlich vorbeigebracht wahrscheinlich.
Ist wahrscheinlich auf jeden Fall schon cool, mit so einer Karte zu bezahlen. Ja, kann ich mir schon vorstellen.
Ja.
In US-Dollar sind es übrigens 1 Million dann. Also da haben sie da die runde Zahl genommen. In Euro sind es nur 900.000.
Na dann. Aber ich sehe schon, das ist nicht so unbedingt dein Hype-Thema gerade. Ne? Du willst lieber in Richtung Immobilien gehen, hast du
ja erwähnt. Also wie gesagt, Krypto hat mich nie so geflasht, wie es andere geflasht hat. Ich finde es eine gute Sache, aber ich bin da jetzt ich bin weder Feind noch Fan. Also ich finde es eine gute Diversifikation, aber 1-2% reicht mir dann auch. Genau, Immobilien. Ich finde das Thema Immobilien einfach irgendwie super spannend. Ich habe aber so für mich so entschieden, so selbst eine zu besitzen, dass da ist das Klumpenrisiko zu groß. Und ich glaube, das ist auch dann ein bisschen aufwendig, so mit Mietern und sowas. Das ist nicht so meins, ne? Oder wenn ich mich dann kümmern müsste um Handwerker oder so. Aber ich finde diese ganzen Immobilienthemen ganz spannend. In Rento finde ich ziemlich spannend. Da ist halt so ein bisschen das Problem, man braucht halt schon ein bisschen Kapital, um zu diversifizieren.
500 Euro Mindestinvest, ne?
Genau, und dann hast du eine.
Und aber unter 10 will man es auf keinen Fall machen.
Genau, aber ich finde das Thema einfach super spannend, weil es ist nochmal was anderes als diese Konsum-P2P-Kredite. Es ist ein guter Punkt für diese Diversifikation. Und ja, da bin ich generell jetzt gerade so ein bisschen am Aufstocken. In Rento habe ich für die nahe Zukunft eingeplant. Ich habe jetzt ein bisschen mit REITs angefangen. Ich habe Realty Income in mein Aktiendepot mit aufgenommen, möchte dann noch zweite REITs mit aufnehmen, weil das sind einfach konstante Zahler mit auch recht guten Dividendenrenditen.
Ja, du hast natürlich mit Mintos da schon die günstigere Variante auch schon gefunden, weil eigentlich ist es ja schon sehr nah an Inrento dran.
Ja, ich glaube, bei Inrento müsste die Rendite noch ein bisschen besser sein, zumindest die geplante.
Ja, wobei, das dauert auch da ein bisschen. Ich habe jetzt zufällig heute auch nachgeguckt, weil das auch eine der Plattformen zum Thema Rendite war, die bei mir mit einem Fragezeichen da stand. Ich bleibe investiert, aber die Rendite ist bei mir auch noch nicht da, wo es eigentlich sehen will, weil ich halt auch erst ein gutes Jahr dabei bin und die ja mit ihren Abschlussthemen das so haben. Also entweder 30% auf den Verkaufserlös, was man dran kriegen, oder 1,5% auch am Schluss nochmal pro Jahr dann on top. Und das hat bei mir höchstens einmal, wenn überhaupt, gegriffen. Das dauert halt 2 Jahre, 3 Jahre.
Und auch bis die ganzen Immobilien erstmal laufen, das dauert auch eine Zeit. Aber ich habe jetzt nochmal mit dem Gustav gesprochen, mit dem CEO, und der meinte, also man kann schon Ende mit so einer Rendite von rund 12% ausgehen. Also wenn man da investiert langfristig.
Aber meinst du, das trifft nicht oft die zu, die richtig viel Geld in die Hand nehmen, weil die haben ja auch so eine Range, was ich immer total fies finde, ne? So 7-10% und du kriegst ja noch mit deinen 500 Euro 7%.
Das kann schon sein, ja, aber du hast ja dann auch noch diverse andere Hebel. Du hast ja beispielsweise diese Inflationsanpassung, hast du bei vielen drin. Ja. Wo der Cashflow Jahr für Jahr steigt, und das ist dann manchmal diese Erfolgsbeteiligung, von der du eben schon gesprochen hast. Das ist schon, ja, je nachdem, ne, was man halt für Kredite da so nimmt.
Ja, zweistellig hatte ich eigentlich auch schon die Hoffnung, dass es in die Richtung geht. Also zumindest mal, dass es dann 9% dann sind. Dann bin ich auch zufrieden. Also mit 9% auf einer Immobilienplattform, die ja richtig schmerzfrei läuft. Also wir haben jetzt einmal, glaube ich, Verzögerung gehabt, wo schon die ersten da draußen nervös geworden sind und auf dem zweiten Mal das Zeug verklopft haben. Und das war's.
Genau.
Ja. Das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich was mitgekriegt habe, und daher, ja, da würde ein Estate-Guru von träumen.
Am Ende war es sogar gut, weil wir haben ja sogar noch Verzugsgebühren bekommen. Das heißt also, am Ende war das positiv für uns, dass da ein paar Verzögerungen gab. Und man darf auch nicht vergessen, in Rento, das sind ja auch externe Immobilien, anders als bei Mintos. Klar, es ist jetzt auch ein Kreditgeber, aber de facto stecken ja da die Mintos-Eigentümer hinter. Also es ist eigentlich Mintos selbst, und bei Rento sind das halt alles externe Kreditgeber. Aber die machen scheinbar einen ganz guten Job bei der Auswahl.
Ja, und ich habe auf dem Zweitmarkt auch gleich so mit 1% Abschlag oder so kaufen können. Ich fand das auch gar nicht schlecht.
Sorry, Kreditnehmer, nicht Kreditgeber bei Inrento. Habe ich gerade versprochen.
Ach so.
Nee. Ich das, ja, nee, die nehmen ja alle Kredite.
Ja, wobei, was mir nicht so ganz gut gefallen hat, ist, dass sie jetzt expandieren wollen, oder? Die hatten die nicht auch vor, so größer zu expandieren bei Inrento?
Die haben eine irische Immobilie.
Irisch, genau, das war's, ja.
Und da wollen sie tatsächlich auch auf dem Markt aktiv werden, weil der Gustas, der CEO, meint, dass es halt eins der attraktivsten Länder ist, was dieses, ja, was der Kauf zur Miete angeht. Die haben jetzt, glaube ich, eine Immobilie da bis jetzt gelistet gehabt. Wir sind noch nicht gekommen. Aber bis jetzt, das mit den Expansionen ja ganz gut funktioniert. Polen haben sie jetzt auch schon ein bisschen länger drin. Da gab es auch noch keine Probleme. Also auch da scheinen sie einen ganz guten Job zu machen. Aber ich gebe dir recht, also bei neuen Ländern muss man generell immer vorsichtig sein, wie wir aus der Vergangenheit schon bei vielen anderen Plattformen wissen.
Genau, Costa Rica rockt. So, aber zurück. Hey,
Costa Rica, das ist doch nur eine Stadt, die sie da kaufen wollen. Das ist doch. Das wird wieder wohl nicht so schwer sein, oder?
Bevor wir hier Insider raushauen und irgendwie alle verwirren da draußen, zurück zum Thema. Also Immobilien willst du ein bisschen aufstocken, ein paar REITs reinnehmen und in Rento.
Genau.
So, und dann natürlich die allerspannendste Frage ist, bleibt es dann bei den 10% oder hast du vor, da noch ein bisschen mehr dann reinzuschieben?
Grundsätzlich könnte ich mir schon vorstellen, ein bisschen mehr, aber Aktien sollen halt schon den Schwerpunkt bleiben und viel mehr als 10% möchte ich da nicht jetzt investieren. Es ist halt so, die letzten beiden Jahre, Aktien sind natürlich super gelaufen. Deswegen jetzt, um so ein bisschen wieder auszubalancieren, ein bisschen mehr in P2P-Kredite. Hängt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wie gut das Angebot ist. Ne? Ich will es jetzt nicht übergewichten, aber ich sag mal, wenn es bei Mintos halt noch mehr solidere Darlehensanbieter geben würde, würde ich auch über die 10% gehen. Aber ich sag mal so maximal 15%.
Weil ich meine, bei Aktien kann es auch wieder ein paar Jahre geben, wo du nicht positiv rausgehst. Bei den P2P-Krediten hat sich, glaube ich, kein Jahr, wo ich negativ rausgekommen bin.
Ja, ich sag mal, ich finde es ganz gut, breit gestreut zu sein, weil wenn du halt irgendwie immer, so, ich möchte halt irgendwie immer möglichst voll investiert zu sein, abzüglich eines Notgroschens. Und wenn du dann halt eine größere Auswahl hast, ne, wenn jetzt bei Mintos die Zinsen wieder auf unter 10% fallen sollten, dann wären vielleicht REITs und Dividendenaktien wieder interessanter. Aber wenn jetzt halt die Börse von einem All-Time-High zum nächsten All-Time-High eilt und bei Mintos kriegst du weiter 15% oder 12-13%, dann kann ich auch gerne in Mintos investieren. Das war so ein Anfängerfehler von mir damals, dass ich zu unflexibel war und einfach zu starr einfach investiert habe. Hm. Ich möchte kein Markttiming, also ich sag mir irgendwie, ich kaufe jetzt eine Aktie, wenn sie den und den Preis erreicht hat, aber man muss jetzt nicht vielleicht Tesla und Nvidia am absoluten All-Time-High kaufen und übergewichten dann.
Wobei wir ja natürlich nicht wissen, ob das jetzt schon das All-Time-High war, ne? Also es ist alles hochbewertet, aber wer weiß, kann noch 2 Jahre so weitergehen.
Ja, das wissen wir leider nicht.
Ich habe heute erst noch einen Podcast gehört, ich glaube, es war beim Handelsblatt, da haben sie auch die Parallelen gezogen zum Dotcom-Crash 2000. Mhm. Da hat auch schon 4 Jahre davor jemand gewarnt, nämlich der Chef der amerikanischen Notenbank damals. Dann hat es aber trotzdem noch 4 Jahre gedauert, bis halt tatsächlich dieser Crash kam. Also tja, keiner weiß es. Also kann dauern, kann schnell gehen, wer weiß.
Das doch jedes Jahr 20% mit deinen Aktien und vor lauter Kummer und Angst investierst nur mit deinen 10% in P2P-Kredite und dann kramst dich vielleicht in 2 Jahren. Aber hey, wir wollen hier niemanden P2P reinquatschen. Deswegen sind wir hier am P2P-Café.
Genau, um P2P ist schon geil, oder?
Genau, aber wenn du jetzt nur mit 10% unterwegs bist und dann mit 20%, du musst ja das irgendeinen Sinn dahinter haben. Also warum machst du denn das überhaupt? Hast du schon mal sowas angerissen mit einer besseren Zukunft? Mhm. Wie definierst du das für dich?
Ja, also ich hab eine Excel-Liste, die pflege ich seit 2011. Da trage ich immer meine Kontostände zum Monatsende ein. Damals war es ein einzelnes Girokonto bei der Volksbank und da hatte ich im Jahr 2011, als ich nach Braunschweig gezogen bin, das war das erste Jahr, wo ich vollständig in Braunschweig gelebt habe, hatte ich irgendwie einen Überschuss von 1.000 Euro. Mhm. Genau. Und ja, also ich hab eine Liste, da stehen meine ganzen Fixkosten drin. Und mein Ziel ist es, irgendwie so nach und nach finanziell frei zu werden. Also so mein erstes Ziel, das habe ich schon erreicht. Ich kann mein größtes Hobby, die Fußballspiele, die bezahle ich komplett aus Dividenden und Zinsen. Ne? Das sind die Zugfahrten nach Berlin und das ist die Dauerkarte. Die Dauerkarte kostet 300 Euro pro Jahr, pro Saison.
Wie viele Spiele sind das, wo man da angucken kann?
Nur so interessant. Das sind 17 Heimspiele.
Oh, das ist sogar nicht teuer dann.
Nee, das ist unter 20 Euro pro Spiel.
Aber ein Stehplatz oder nicht in der VIP-Lounge oben?
Nee, VIP-Lounge nicht, aber es ist ein Sitzplatz.
Echt?
Auf Höhe des Tores. Ja.
Okay, das ist ja geschenkt. Ja. Das subventioniere ich wahrscheinlich mit meinen Steuergeldern. Ne?
Ja, ich weiß nicht, ob in Berlin viel mit Steuergeldern unterstützt wird.
Alles klar. Gut, okay, Fußball hast du erreicht. Du fährst mit deinen Dividenden nach Berlin.
Genau. So, und der nächste Schritt wäre einfach so meine meine Fixkosten, also ohne Miete, ich habe mir so als Ziel, habe die Fixkosten ohne Miete und Strom, Wasser, die möchte ich dann aus Dividenden und Zinsen bezahlen.
Was sind denn dann Fixkosten, wenn du sagst, ohne Miete, Strom, Wasser?
Versicherungen zum Beispiel, also so ein
Lebensmittel auch oder was? Oder?
Nee, wirklich nur Fixkosten, die monatlich abgebucht werden. Also zum Beispiel gehört da dann auch mein Sky-Abo dazu, um Fußball zu gucken.
Okay.
Genau, Versicherung, Fitnessstudio.
Okay.
Mhm. Dass ich das damit bezahlen kann.
Zahl es nicht dein Arbeitgeber, musst du einen besseren Job suchen.
Ja, das muss ich leider selbst bezahlen.
Okay.
Aber genau, und das. Also ich würde mich schwer damit tun, wenn ich jetzt einen thesaurierenden ETF hätte, der einfach immer nur, ja, der zwar das wieder anlegt und dann dadurch weiter wächst, aber ich möchte jetzt was davon haben. Also ich würde mich nicht motivieren können, jetzt 35 Jahre einfach nur in einen ETF zu investieren und dann niemals was jetzt davon zu haben, also in 35 Jahren dann. Ne? Also ich versuche so ein bisschen, ich sag mal 50-50 zu machen, so 50% Wachstum, ne? Da gehört dann halt auch so eine Amazon-Aktie dazu, die keine Dividende zahlt. Aber ich nehme dann halt auch gerne Ausschüttung mit, ne? Also bei den Aktien habe ich halt so ein bisschen die Lebensmittelaktien wie Pepsi, Mondelez, genau. Und dann kommen die REITs dazu, die ganz ausschütten. Also ich habe jetzt bei Realty Income gerade erreicht so die 10 Euro pro Monat. Und da bieten sich halt P2P-Kredite halt gut an, ne? Weil wo kriegst du denn wirklich 10%, 12%, 15% in Aktien als Dividende ausgeschüttet? Es gibt halt noch BDCs.
Ja.
Hier, da habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt, aber einfach, ich finde es einfach wirklich nett, so diese Sachen zu bekommen. Zum Beispiel mein Spotify-Account kann ich jetzt schon damit bezahlen. Ich habe ein C24-Konto, da hast du ja diese Unterkonten.
Ja.
Und da packe ich das dann einfach drauf und da wird das dann von abgezogen, so Versicherung. Und es ist quasi aus dem Sinn. Oder? Also es wird von einem Konto bezahlt, wo ich einfach schon Geld hingelegt habe, was halt nicht aus Arbeitseinkommen kommt.
Okay.
Aber das macht auch schon Spaß. Also mich motiviert das auch ungemein. Also ich weiß noch, als ich damals auf die ersten Positionen durch Kapitalerträge abgedeckt hatte, das ist schon cool. Also ich hätte mir auch niemals vorstellen können, irgendwas dafür aktiv zu verkaufen. Das ist einfach genial, wenn es einfach automatisch kommt, wenn man nichts dafür machen muss. Klar, bei den P2P-Krediten musst du jetzt irgendwie ein Auto-Invest stoppen, wenn du einen Zins darunter haben willst und sowas. Aber das macht ja auch irgendwie alles Spaß, wenn du weißt, okay, das ist jetzt für einen wirklichen, realen Gegenwert.
Ja, hat mich nie angetrieben tatsächlich. Also ich sehe dann zwar hier in Portfolio Performance hier, wie dann der Ertragsbalken Monat für Monat nicht unbedingt, aber jetzt so, ne, von Jahr zu Jahr größer wird. Aber ich lasse es ja dann drin oder ich reinvestiere es ja. Also das, ja, weil im Endeffekt ist ja auch nur Papiergeld. Ob ich das jetzt vom Hauptkonto nehme oder aus dem P2P-Konto rausziehe.
Aber du stellst jetzt auch einige Plattformen auf Cashflow um, also da musst du ja auch eine entsprechende Motivation hinter haben.
Ja, das ist aber eher dieser Punkt, wo wir ja schon mal hatten, Lars, dieses Thema, ich nehme dann Risiko auch ein Stück weit raus.
Okay.
Und sie ist voll. Ne? Also genau. Ich möchte dann eigentlich dafür sorgen, dass sie einfach gedeckelt ist und dann rausziehe. Weil das, was ich rausziehe, das reinvestiere ich ja wieder, das gebe ich nicht fürs Fitnessstudio aus. Ich gönne mir natürlich auch sowas, aber das zahle ich halt aus dem normalen laufenden Gehalt, weil ich noch gar nicht in dem mentalen Punkt bin, dass ich sage, ich muss irgendwie einen Cashflow generieren für einen Lebensunterhalt.
Hm. Ja gut, da hat halt jeder so seine Vorlieben, wie er es gerne haben möchte. Also für mich war das immer, auch als Angestellter, schon eine unglaubliche Motivation, das halt komplett abzudecken mit Kapitalträgen, dann sagen zu können, okay, jetzt kann eigentlich nichts mehr großartig passieren.
Ja genau, also das mache ich schon. Ich gucke dann schon drauf und sehe, oh, 1.000 Euro im Monat oder so, keine Ahnung, ne? Wow, da könnte ich jetzt schon 30%, was auch immer, könnte ich schon, wird schon reichen dafür. Ne? Das ist schon die Motivation, aber das halt auch wirklich dann da zu ziehen und zu sammeln und so, das habe ich noch nie verspürt, das tun zu wollen.
Mhm. Ja.
Aber gut, ja, ist ja fein. Also das heißt, dein Endlevel wahrscheinlich ist dann Frugalist, also nein, Frugalist nicht, aber hier, ich habe genug Kohle.
Privatier,
oh, danke.
Ja, also genau, also ich mag meine Arbeit schon sehr gerne, deswegen habe ich da jetzt nicht so das Bedarf, dass ich möglichst schnell da rauskomme oder so, ne? Aber zum Beispiel arbeite ich nur 35 Stunden, nicht 40 Stunden, ne? Das ist auch schon mal so ein kleiner Anfang, was das schon ganz angenehm macht. So eine 35-Stunden-Woche ist einfach angenehmer als eine 40-Stunden-Woche. Und ja.
Hast du arbeitest einen Tag gar nicht oder 40 weniger Stunden?
Nee, sieben Stunden am Tag einfach. Also jeden Tag eine Stunde weniger.
Ach, das ist die Jugend, ne? Die Leistungsbereitschaft der Jugend, ich sag's ja immer. Ja,
und der ist ja auch noch Softwareentwickler. Ich war ja auch Softwareentwickler und ich kann nicht sagen, also selbst wenn ich 40 Stunden der Woche gearbeitet habe, dass ich die wirklich gearbeitet habe. Also ist ja auch so, Software ist ja dynamisch.
Stimmt, der ist so Projektmanager und so Zeug gemacht. Hast du wirklich Software entwickelt?
Ich bin gelernter Softwareentwickler, ja. Davor war ich Programmierer.
Okay.
Später habe ich was anderes gemacht, genau, ja.
Ja, weil die Projektleiter, die schaffen ja nichts, die reden hier nur den ganzen Tag, trinken Kaffee, ne?
Da ist sowieso vorbei mit Arbeit, also da arbeitet niemand mehr.
Oh Gott, hoffentlich hören uns nicht so viele dazu, weil sonst gibt's.
Also ich weiß, dass ein paar von meinen Ex-Arbeitskollegen zuhören, also an die auf jeden Fall schöne Grüße. Aber die wissen das ja auch, also erzähle ich jetzt keine Geheimnisse.
Genau, Gruß an Thomas, anderer Thomas, ein Schweizer Thomas natürlich auch ein Gruß. Aber genug der Grüße, zurück zum Thema. Also du arbeitest 35 Stunden, das ist natürlich dann auch schon, damit hast du ja schon ein Stück weit ja schon Freiheit erkauft, ne? Dadurch, dass du weniger arbeitest.
Ja, genau, und das ist halt, es ist, ich rechne persönlich immer so, dass ich eigentlich 40 Stunden arbeite, aber ich nehme, also ich rechne immer mit dem 40-Stunden-Gehalt und sage dann, ich kaufe davon 5 Freizeitstunden pro Woche. Das ist so ein bisschen meine mentale Denke dazu. Und da ist es ist einfach hilfreich, ne, wenn du halt noch so ein bisschen Einkommen hast, so aus anderen Quellen, und dass reine Arbeit einfach nicht dein einziges Einkommen ist.
Ja, da trifft ja auch dein anderes Thema, was du noch gemeint hast, was wir können drüber reden können. Das Thema Minimalismus, das wir haben es angesprochen, und Frugalismus. Ich meine, man hat ja die Einnahmeseite, aber man kann ja auch an der Ausgabeseite ein Stück weit gut drehen, oder?
Ja, also ein großes Glück im Nachhinein, also eigentlich war es Pech. Ich hatte 2016 ist mein Auto kaputt gegangen. Das erste Mal war eine Panne zwischen Berlin und Magdeburg und das zweite Mal in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist nicht so angenehm, aber...
Bist du einfach angezündet und bist heimgefahren im Zug?
Ja, es hat ganz gut funktioniert. Ich durfte erste Klasse fahren, weil ich hatte so eine Ford-Garantie. Aber es war halt ein Motorschaden und ja, ich bin dann halt zu der Zeit aber gerade umgezogen, so weit ins Zentrum von Braunschweig, dass ich das Auto nicht mehr brauchte. Und das hat einfach sehr viele Kosten gespart. So für meine finanzielle Freiheit ist jetzt das Deutschland-Ticket natürlich super, weil da kannst du auch so mit Kosten kalkulieren. Ne? Ich habe halt diese, das ist halt, kriege ich halt auch ein Jobticket, das ist jetzt ein bisschen teurer geworden, das sind halt 40 Euro im Monat. Und ja, das ist halt ganz gut für die Kostenkalkulation, da auch Fixkosten zu haben für Mobilität. Ich habe noch ein Fahrrad, das ist ein Swapfeeds, was ich quasi gemietet habe. Aber so habe ich, gut, wenn ich ICE fahre, dann kommen halt individuelle Kosten noch dazu. Ne? Das ist natürlich nicht mit dem Deutschland-Ticket.
Echter arbeiten. Frugalist würdest du dir bei der lokalen Braunschweiger Fahrradbörse für 20 Euro ein Rad kaufen und gut ist, oder? Und nicht bei Swapfeed ein teures Rad mieten. Da muss man noch dran arbeiten.
Genau, deshalb bin ich auch bei Weitem kein echter Frugalist, sondern nur ein paar Ideen habe ich vom Frugalismus übernommen.
Das heißt so, dass du dir dann die Schnäppchen ausschneidest und Vorräte anhäufst dann von Knäckebrot. So weit geht es dann doch nicht.
Nee, das nicht. Aber ich nutze schon zum Beispiel die Apps so von den Lebensmittelanbietern und da spart man teilweise schon ganz gut.
Okay, das ist also dann dein Ding, um an weniger Ausgaben zu kommen. Und wie ist mit hier Karriere machen? Das war für dich nie ein Thema, mehr Gehalt?
Also ich glaube, ich verdiene schon ganz gut. Da, wo ich jetzt gerade bin, ist halt in Hamburg die Firma. Das ist schon mal ein kleiner Unterschied zu Braunschweig. Das hat sich durchaus gelohnt. Das war damals auch so ein bisschen meine Idee. Nach Corona war man ja nicht mehr so ortsgebunden. Halt auch ein bisschen, also hier in Braunschweig ist das Gehaltsniveau schon recht niedrig. Also ich kenne Leute, die arbeiten jetzt in den ehemaligen ostdeutschen Bundesländern. Mhm. Und die, weil sie halt dort mehr verdienen als in Braunschweig.
Als Softwareentwickler?
Ja.
Okay.
Also also es macht mir halt Spaß, also ich hatte nie so wirklich Lust auf Karriere, ne? Also ich arbeite, habe auch nie im Konzern gearbeitet, also halt Volkswagen nur so als Dienstleister, und es hat mich nie so gereizt, wirklich bei Volkswagen direkt einzusteigen, ne? Das ist natürlich IG Metall im Vertrag, der dahinter steckt, und trotz Krise jetzt gerade, ne, ist das Einkommen da natürlich schon sehr hoch, aber das hat mich nie so gereizt. Ich bin lieber immer so im Mittelstand geblieben und bin da, wo ich jetzt bin, richtig glücklich. Ne, ist ja sogar ich habe ja quasi so ein bisschen mein Hobby zum Beruf gemacht. Ne? Ich entwickle gerne und interessiere mich für Fußball und das passt einfach ganz gut. Hinzu kommt noch, dass ich recht viele Freiheiten habe und ja, das passt einfach.
Gut, ja, dann hast du noch ein zweites Thema mitgebracht, oder? Über das wir noch reden wollten. Das ist was du mit dem Lars drüber reden darfst. Das seid ihr doch dann beide prädestiniert dafür. Die Psychologie des Investierens.
Ja. Genau, also da haben wir ja gerade schon ein bisschen angekratzt, ne, so konkrete Ziele zu haben. So ein bisschen meine persönliche Theorie, für mich, also wirklich auf mich bezogen. Ich hätte den ETF-Sparplan anlegen können, hätte ihn vielleicht auch dynamisch gestalten können, irgendwie jedes Jahr ein bisschen erhöhen können. Aber das hätte mich dann irgendwie nicht so diesen Sparfuchs in mir so ein bisschen motiviert. Dann hätte ich wäre ich vielleicht bei 750 Euro im Monat stehen geblieben und hätte nicht weitergemacht. Obwohl ich so das Potenzial hätte und hätte das Geld dann vielleicht irgendwie auf Tagesgeldkonto liegen lassen oder so. Und zwei Dinge reizen mich an dem Investieren. Einmal hilft es mir so ein bisschen, die Welt besser zu verstehen. Das finde ich ganz spannend. Ja, deshalb auch Bücher, Podcasts, aber halt auch so wirklich in Aktien zu investieren, wie sie funktionieren und auch wirklich in konkrete Unternehmen und halt auch P2P-Kredite. Genau, und das andere Ziel ist halt, ein ETF, selbst wenn ich einen Ausschüttenden nehmen würde, der hätte 2-3% Ausschüttungsrendite, so das Ziel, wirklich von den aktuellen Ausschüttungen leben zu können oder einen Teil davon zu finanzieren zu können. Und das ist halt für mich eine sehr große Motivation und das hilft mir, da auch am Ball zu bleiben. Und ja, und ich sag mal so, als Softwareentwickler kommt halt zusätzlich noch hinzu, dass man gerne am Computer ist oder so mit Portfolio-Performance rumzuspielen, so ein bisschen Gamification zu sehen, dass jedes Jahr der Balken mit den Ausschüttungen größer wird. Das ist dann auch nochmal so ein bisschen zusätzliche Motivation.
Ja, kann ich super nachvollziehen. Bei Portfolio-Performance ist es ja auch so, man weiß ja immer nie, welche Farbe der Balken nächstes Jahr hat. Da freut man sich dann besonders auf den Jahreswechsel, weil man das dann immer, das ist eine riesen Überraschung. Ja, meines ist braun. Also da weiß ich auch nicht, warum das Jahr jetzt braun ist, aber gut. Ist nicht so schön, hätte ich lieber eine andere Farbe gehabt.
Bei den Erträgen? Bei den Erträgen?
Ja, genau.
Ja, vor allem ja, genau. Lila, oder? 24?
Weiß nicht, ist glaube ich immer, je nachdem, wie lange du dabei bist. Also meine Farben sind glaube ich nicht deine
Farben. Weil ich habe auch braun, deswegen habe ich gedacht, hast du vielleicht die gleichen, okay.
Ah, okay, das kann natürlich sein, ja. Aber dein Lerneffekt, das kann ich auch super nachvollziehen. Also gerade so, wenn man in ETF oder so investiert, dann hat man das ja eigentlich nicht. Also in das Ding, da informierst du dich einmal, dann investierst du da rein, dann machst du eigentlich nichts mehr damit. Aber gerade so, was P2P angeht, da sind wir ja auch extrem nah an den Firmen. Das ist schon richtig cool und auch, ja, über alles, was man sich eigentlich neu informiert, sei es jetzt Kryptos oder die entsprechenden Unternehmen, die Dividenden zahlen am Ende. Das macht schon richtig Spaß, die Geschäftsmodelle zu verstehen und dann auch, ja, auch Sachen im Alltag zu sehen einfach, wo man weiß, okay, man hat jetzt die Aktie des Unternehmens im Hintergrund. Ja, du hast eben Pepsi angesprochen, aber es gibt auch noch viele andere Sachen, die man überall im Alltag findet. Beispielsweise 3M ist ja jeder Klebestreifen, den du gefühlt irgendwo mit dabei hast, ist ja 3M. Und das fällt dir, wenn man kein Aktionär ist oder wenn man sich gar nicht damit beschäftigt, fällt dir das gar nicht auf. Dann ist es halt einfach ein Klebestreifen. Aber so siehst du halt überall irgendwelche Anteile, die halt irgendwie dir gehören. Und das macht schon richtig Spaß.
Ja, bei mir war das, also ich habe die Aktie zwar nicht, aber die Tomra Pfandautomaten ist mir vorher, also ich hätte vorher niemals auf die Marke des Pfandautomatens geachtet, aber jetzt, wo man so ein bisschen die Aktie kennt, fällt das direkt ins Auge, dass da Tomra draufsteht.
Die war mir immer zu teuer. Aber gut.
Mir auch. Ja.
Aber du hast sie nicht, oder was?
Nee, ich habe sie nicht.
Ach so, das klang gerade so, wenn du sie hättest, ich dachte, ja.
Ich habe sie auch nicht, aber ich habe zum Beispiel McDonald's. Ich gehe ja liebend gerne zu McDonald's und ich habe mir halt meinen einmal Besuch im Monat habe ich mir halt über die Dividende refinanziert. Und das ist auch mal total cool, zu McDonald's einfach zu gehen, zu wissen, man ist selbst Aktionär und irgendwie kostet das Menü halt gar nichts, beziehungsweise kriegt man das selber wieder über die Dividende dann ausgeschüttet. Das ist auch schon ganz nett. Aber bei McDonald's gibt es ja so viele Sparmöglichkeiten mit der App und so und den ganzen Gewinnspielen. Also das ist ja ein ganz eigenes Universum, wo man sich drin verlieren kann. Total cool.
Solltest du hier eine Werbung für deine McDonald's-Aktien machen, Lars? Oder haben wir einen neuen Sponsor, den ich nicht kenne?
Nee, leider nicht, nee. Aber die hätte ich natürlich gerne als Sponsor. Die wären bestimmt auch bereit, recht viel Geld zu zahlen. Nicht nur ein paar Euro. Ja, gut, muss ich mal dem CEO schreiben.
Mach mal.
Guck mal, antwortet.
Bestimmt. Gut, haben wir noch ein Thema von dir, Dorian? Magst du noch irgendwas, über das wir uns unterhalten sollen?
Nee, das ist eine Kleinigkeit, habe ich gerade schon angedeutet, so ein bisschen so als Softwareentwickler fühlt man oder hat man, glaube ich, eine geringere Hemmschwelle, jetzt so zum Beispiel eine Investition zu machen, so nach Lettland, Litauen oder so, weil man weiß ja, dahinter steckt so das SWIFT-System, ne, das funktioniert da halt auch und auch diese ganzen Plattformen, man ist ja viel im Internet unterwegs, ne, so, und man hat da, glaube ich, dadurch, dass man so ein bisschen auch weiß, wie Software funktioniert, hat man auch so eine geringere Hemmschwelle, sich irgendwie bei so einer Plattform anzumelden und da auch mit echtem Geld was zu machen. Das ist natürlich auch ganz praktisch.
Ja, klar. Ich meine, das ist ja schon die allererste Hürde, die man so hat, ne? Wenn man so sich bei der Volksbank und Raiffeisenbanken bisher bewegt hat, auf einmal eine Bankleitzahl, die mit EE anfängt oder mit, was ich, Zypern oder sonst wo, will man da Geld hinüberweisen, sieht man das je wieder. Also das ist schon mal der erste Schritt.
Und heute ganz normal, ne? Für uns irgendwie das zu machen. Ich weiß gar nicht, was meine Bank von mir denkt, wenn die auf meinen Kontoauszug schauen und in welche verschiedenen Länder die ganzen Gelder immer gehen, die ich da monatlich überweise. Da ist ja auch echt alles dabei. Also
Malta, glaube ich, ne?
Ein Standard.
Crypto.com, oder? War das Malta oder war das Nexo?
Genau, das ist Malta. Nexus auch Malta. Polen hat man dabei. Niederlande ist dabei. Ja, Estland, Lettland, Litauen sowieso. Ja. Es ist schon einiges, ja.
Frankreich gab es auch mal eine Zeit lang.
Lemonway.
Also, wir haben so ziemlich alles schon so gesehen, ne? Das muss man am Anfang halt erstmal aushalten. Und ich meine, eine meiner Banken hat mich auch schon angerufen, ob ich denn da wirklich ins Ausland überweisen will. Das ist schon, kann schon passieren.
Das hört man auch öfter, ne? Gerade so die Sparkassen und so, die sind da, glaube ich, ziemlich schnell dabei, dass sie erstmal eine Überweisung irgendwie blockieren und dich dann erst anrufen und wirklich wissen wollen, ob du das Geld dahin überweisen möchtest. Oder es gibt auch welche, die blockieren, glaube ich, auch einige. Das habe ich auch schon gelesen. Diverse Sparkassen. Da muss man halt immer gucken.
Manchmal ist es auch ganz sinnvoll, ne? Also ist bei meiner Frau, die mal ihre EC-Karte nutzt hat in den Niederlanden und wir wieder hier waren und auf einmal dann wieder mit der gleichen Karte angeblich nochmal Geld abgehoben wurde, war das dann ganz hilfreich, dass die Sparkasse angerufen hat und gefragt hat, eigentlich war doch ihre Karte gerade in Deutschland, wieso jetzt wieder in Niederland?
Ja.
Also das kann auch gut sein, es ist nicht immer schlecht reden, sowas.
Nee. Definitiv nicht. Und Florian, wenn du, da du ja Softwareentwickler bist, da dir das leicht fällt, solltest du dir auf jeden Fall auch Kryptos und die ganze Selbstverwahrung anschauen, weil es wird dir auf jeden Fall auch viel leichter fallen. Also wenn man sowas normalen Menschen erklären müsste, das ist echt schon ein Ding der Unmöglichkeit, die daran zu führen. Aber ja, uns fällt das deutlich leichter.
Ja, also wir empfehlen hier ja sowieso nichts, aber ich würde, also für viele Leute ist einfach ein ETF einfach so das Beste, was sie machen können. Aber für mich halt aus Interesse ist ein ETF einfach ein bisschen zu langweilig.
Meine Rede. Ne? ETF haben wir für das, was ich Altersvorsorge nenne. Du nennst, wie hattest du es genannt?
Bessere Zukunft.
Bessere Zukunft, genau. ETF für die bessere Zukunft und P2P für den Spaß.
Ja.
War das breit gestreut, nie bereut, hat Beate Use gesagt. Nee, das war Beate Sander.
Mensch, Lars, ich habe versucht, das extra nicht zu sagen. Ich habe es auch schon auf meinen Zungenspitzen prickeln gespürt und dachte mir, nee, heute kein so einen flachen Spruch raus, aber danke. Du hast's. Ja, prima. Ich glaube, dann sind wir doch in dem Fall durch, oder? Oder hast du noch ein paar abschließende Worte hier an unsere Hörer oder an uns oder ein Thema, was dich juckt?
Nee, es hat Spaß gemacht, jetzt mal mit euch wirklich direkt zu reden. Und normalerweise höre ich euch ja immer nur, aber diesmal konnte ich ja mitreden und das hat echt viel Spaß gemacht.
Ja, super. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Mir hat es auch Spaß gemacht. Es ist immer wieder interessant, was Neues oder neue Ansichten kennenzulernen. Dankeschön und auch danke an alle Zuhörer da draußen.
Ja, danke dir, Florian, dass du dabei warst. Richtig cool. Und demnächst kannst du dich dann selber auf dem Podcast mal hören. Das ist ja wahrscheinlich auch mal auch mal was Neues. Ich weiß jetzt nicht, in wie vielen Podcasts du schon warst, aber hör dir das auf jeden Fall an.
Ist meine Premiere.
Kannst du mal sehen, was der Thomas dann daraus macht. Also wirst du überrascht sein.
Bin gespannt.
Hoffentlich nur positiv.
Auf jeden Fall.
In dem Sinne, bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.